Die Radio Wissen. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch muss euch heute unbedingt was von Nils, 10 Jahre alt, vorlesen. Einen Ausschnitt aus seinem Schulaufsatz über den gemeinsamen Ausflug. Wir gingen mit unserer Lehrerin im Park spazieren. Gegenüber dem Park war ein Haus, wo die Mütter ihre Kinder gebären. Eine Gebärmutter schaute aus dem Fenster und winkte uns zu. Tja, ich könnte Stunden in diesem Buch aus dem Kindermund lesen. Cordula Weidenbach hat für den Heine Verlag solche Weisheiten zusammengestellt in dem Heftchen mit dem Titel, und jetzt wird's wieder lustig, Opa ist am Kopf barfuß. Was Kindermund und die winkende Gebärmutter mit unserem Hörsaal zu tun haben, wir nähern uns dem jetzt an.
Der Säugling, der Mensch, der Fötus ist von Anfang an, von Anbeginn an Klängen, Rhythmen, Geräuschen ausgesetzt, ausgeliefert. Auch die mütterliche Stimme wird von dem Säugling natürlich intrauterin bereits wahrgenommen als warmer Klang. Und Stimme ist ja Klang, ist ja auch schon Musik, ist auch Rhythmus. Musik vermittelt Identität und Zugehörigkeitsgefühl zu Kulturen, zu Gruppen, zu Subgruppen. Musik oder Instrumente sind Spiegel der Seele. Musik ist kein Beiwerk des Menschen.
Kinder noch im Mutterleib und später dann als Komponisten, das ist unser Thema heute. Der Vortrag, den ihr gleich hört, stammt von einer Musiktherapeutin. Susanne Bauer ist Professorin an der Universität der Künste in Berlin. Sie forscht und lehrt eben diese Musiktherapie. Und hat dabei natürlich jede Menge Erfahrung gesammelt, die sie auch uns auf D-Radio Wissen hier weitergibt. Sie wird erklären, dass wir alle Musik im Leben brauchen. Etwas, das schon im Mutterleib losgeht und auf das wir dann reagieren, positiv wie negativ. Bei Frau Professor Bauer kommen dann irgendwann im Leben die Menschen ins Musiktherapiezimmer, bei denen der Lebensrhythmus von Anfang an nicht gestimmt hat. Nicht im Mutterleib und oder auch nicht in der frühesten Kindheit. Und am Ende kann es kurioserweise wieder der Rhythmus selbst sein, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Fangen wir also ganz vorne an, pränatal.
Ich möchte versuchen, jetzt in dieser einen großzügigen Stunde Ihnen tatsächlich etwas zur Musiktherapie zu vermitteln, Ihnen es nahezubringen, wieso Musik unterstützend wirkt, vielleicht auch in der Verwirklichung oder in der Findung. Vielleicht ist das Wort Heilung etwas zu anmaßend, aber der Heilungsprozess bedeutet ja Entwicklung. Und auch in der Musiktherapie geht es sehr viel ums Spielen, ums Spielerische und um die Kreativität. Und ich hoffe, dass Sie in einer Stunde etwas mehr Zugang finden oder verstehen, wieso wir Musiktherapeuten auch mit sehr viel Begeisterung immer wieder mit diesen sehr schwer kranken Menschen arbeiten und uns freuen, wenn ein Klang, ein Ton aus einem sehr kranken Menschen herauskommt, der sich das selber vorher nicht zugetraut hätte oder zugemutet hätte. Und wie wir beobachten können, wie eine Musik sich entfaltet in einer Seele, in einem Menschen, der vorher erstarrt war. Und ich lade Sie jetzt ein auf eine kleine Reise. Zwischendurch gibt es immer wieder Musikeinlagen. Die Musik begleitet den Vortrag und unterstützt sozusagen auch die Gedanken, die ich Ihnen versuchen werde zu vermitteln. Und ich beginne eben mit dem Thema Wurzeln. Wo kommt es denn überhaupt her, dass die Musik so tief in uns verwurzelt ist? Oder andersherum auch, wie kann Musik uns helfen, Wurzeln zu schlagen und uns auf dieser Heimat, auf dieser Erde zu verwurzeln? Ganz früh, es beginnt ganz früh. Das heißt, das intrauterine Stadium. Der Säugling, der Mensch, der Fötus ist einfach von Anfang an, von Anbeginn an Klängen, Rhythmen, Geräuschen ausgesetzt, ausgeliefert. Er kann sich natürlich nicht schützen. Und er nimmt diese Klänge, Geräusche und aber auch Rhythmen körperlich, vor allen Dingen körperlich wahr. Auch die mütterliche Stimme wird von dem Säugling natürlich intrauterin bereits wahrgenommen als warmer Klang, als Klang. Auch man hat festgestellt in Untersuchungen, dass die Kinder, sobald sie auf der Welt sind, sobald sie geboren sind, auch die mütterliche Stimme von anderen weiblichen Stimmen unterscheiden können. Das spricht dafür, dass eine ganz enge Verknüpfung und Verbindung schon zu diesen mütterlichen Stimmklängen während der Schwangerschaft sozusagen aufgenommen wird. Der vorsprachliche Dialog ist dann die Phase, die beginnt sozusagen, wenn der Säugling frisch geboren ist, wenn Eltern und Kind, ich rede jetzt von der Mutter stellvertretend für die Fürsorger und Fürsorgerinnen, wenn dieser Kontakt aufgenommen wird und wir wissen, das Kind versteht die Worte noch nicht, den Inhalt noch nicht, aber wir kommunizieren mit dem Säugling auf eine bestimmte Art und Weise, die auch sehr viel untersucht worden ist schon, und man spricht von dem Baby Talk oder von Infant Directed Speech. Das heißt, wir Erwachsenen wissen, wie wir mit einem Säugling zu sprechen haben, nämlich in einer hohen Tonhöhe, etwas pausierter. Wir wissen, wie man mit einem Säugling zu sprechen hat, wenn er schlafen soll, wenn er frühmorgens aufstehen soll, wenn er beruhigt werden soll. Es ist eine Anlage im Menschen, die Stimme und auch die Gestik und auch den taktilen Kontakt so anzulegen, dass es eine Einheit bildet zwischen Fürsorge, Zuwendung und manchmal natürlich auch Ablehnung. Also es gibt bestimmte Gesten und Stimmhöhen, die eher Distanz, und andere, die eher Annäherung und Nähe betonen. Und auch in dem Säugling ist es angelegt, wie gesagt, schon die mütterliche Stimme von anderen Stimmen unterscheiden zu können und auch mit tieferen Stimmen, sprich mit väterlichen Stimmen, in einen anderen Kontakt, nämlich auch etwas tiefer in Kontakt zu treten als mit weiblichen höheren Stimmen. Also auch da scheint sozusagen etwas Angeborenes, eine Anlage im Menschen schon vorhanden zu sein, dass wir uns aufeinander regulieren, und wir sprechen von der Affektregulierung. Also unsere Affekte zwischen Mutter und Säugling werden zu Anbeginn mit der Stimme geregelt. Und Stimme ist ja, Klang ist ja auch schon Musik, ist auch Rhythmus. Auch unsere Pausen, die wir setzen, konstruieren sozusagen im Gehirn des Säuglings eine bestimmte Struktur, nämlich den Unterschied zwischen Schweigen und schnellem Reden oder langsamem Reden, laut und leise. Diese frühen Dynamiken werden von Daniel Stern als Vitalitätsaffekte bezeichnet. Das heißt, der Säugling, weil er eben noch nicht den Inhalt versteht, merkt aber, ob die Mutter aufgeregt ist, ob sie vielleicht wütend ist, weil die Gestik ist schneller oder sie ist langsamer. Das heißt, die Affekte werden zunächst in Bewegungen dynamisch wahrgenommen. Ja, erst später erfährt das Kind, dass etwas traurig heißt oder wütend heißt. Die Worte kommen viel später. Zuerst ist die körperliche Wahrnehmung, die multimodale Wahrnehmung, das heißt, Sehen, Hören und Fühlen gehen miteinander einher. Natürlich auch die emotionale Lage der Mutter oder der Fürsorger und Fürsorgerinnen ist durch Stimme, ist durch Körperkontakt, wird vermittelt. Und es ist, wenn alles gut geht, in dieser frühen, ganz frühen vorsprachlichen Phase, dann sprechen wir von einer Kongruenz, einer Mutter, die das Kind anlächelt und liebevoll spricht und es liebevoll umarmt, hat eine kongruente, zugewandte Haltung. Eine Mutter, die lächelt und liebevoll spricht, aber das Kind erdrückt, fast erdrückt, hat eine inkongruente Haltung. Das Kind versteht am Ende nicht, liebt sie mich oder lehnt sie mich eigentlich ab. Und so bahnen sich schon auch in der allerfrühesten vorsprachlichen Zeit bestimmte Konflikte oder Störungen an, wenn eben von Seiten der Fürsorger und Fürsorgerinnen keine kongruente Haltung in körperlichem, seelischem, affektiven, gestischem und stimmlichen vorliegt. Und das sind dann möglicherweise in späteren Zeiten unsere zukünftigen Patienten, die das nicht erfahren haben, dass etwas stimmt, dass etwas unstimmig ist. Und da sind wir auch schon ganz in der Nähe wieder der Musik. Ja, gestimmte Instrumente und die Stimme, und es ist stimmig, begleitet uns ein ganzes Leben lang. Man hat auch gesehen, dass zum Beispiel Mütter, die unter Depressionen leiden, weniger mit ihren Kindern kommunizieren, in einer tieferen Tonlage mit ihren Kindern kommunizieren oder sehr viel schweigen. Auch das beeinträchtigt zunächst die kognitive Entwicklung der Kinder, die dann wieder aufgeholt werden kann. Aber es ist einfach eine extreme Abhängigkeit zwischen der Ansprache, externe, sagen wir, mütterlichen Ansprache und der Wahrnehmung und Aufnahme durch den Säugling gegeben. Kinder erleben dadurch eben auch Zeitraumgefühl, also Nähe, Distanz, Geschwindigkeiten werden zunächst durch Stimme und Stimmrhythmus sozusagen erlebt, erfahren, wahrgenommen und dann auch registriert und abgespeichert im Gehirn. Und einen wichtigen Beitrag dazu sind auch Kinderlieder, Wiegenlieder, die ja in allen Gesellschaften, allen Kulturen so auch vorhanden sind. Wir werden nachher auch 3 oder 4 Wiegenlieder noch hören aus unterschiedlichen Kulturen, wo wir wissen, dass das nicht nur ein banales vor sich her singen der Mütter mit den Kindern ist, sondern dass das tatsächlich die Kinder auch in eine mentale Entwicklung bringt, indem sie nämlich spüren, dass die Sprache und Kultur und Melodie und Rhythmus sozusagen eine Einheit bilden und sie eine ganz starke identitätsbildende Kraft dadurch haben, diese Lieder. Identität, Sprache und Musik hängen ganz eng miteinander zusammen. Davon werde ich Ihnen auch noch gleich weiteres erzählen. Nämlich, es gibt ein sehr schönes Buch von Lex Wills, das heißt Spielenderweise, ein belgischer Pädagoge, der auch ein Kapitel der Musik widmet, das eigentlich für Pädagogen geschrieben ist. Er ist Phänomenologe und hat deshalb andere Begrifflichkeiten oder Wörter, die er verwendet. Er meint aber, wie ich denke, das Gleiche wie unsere Entwicklungspsychologen, wenn er davon spricht, dass sozusagen die Kinder die Welt, wenn sie zur Welt kommen, die Säuglinge, die Welt begreifen, indem sie sie wirklich angreifen, indem sie hören, indem sie sehen, indem sie sich annähern oder entfernen. Er spricht von dem Ich-Welt-Gefühl. Das ist auch eine Stimmigkeit, eine Kohärenz, ein Kohärenzgefühl. Ich bin auf dieser Welt, ich gehöre dazu und es passt. So wie es ist, passt es. Der Mensch, dieser frühe Mensch, der Säugling, verknüpft sich und integriert sozusagen alle die Reize, die auf ihn einwirken. Er versteht allmählich die Sprache, er versteht die Richtungen, er gewinnt dann Orientierung. Und ganz wichtig hier, das kann der Mensch nicht alleine. Also der Mensch ist immer angewiesen auf mindestens einen zweiten, auf ein Umfeld. Der Mensch kann sich nur entwickeln in der Interaktion. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auch für später für uns Therapeuten. Wir können dem Patienten nicht sagen, spiel mal ein Lied und dann wird es dir besser gehen. Oder ich kann auch nicht sagen, ich spiele jetzt ein Lied und das ist meine Therapie. Sondern das Bedeutungsvolle, das Wichtige ist, dass Entwicklung immer in der Zweisamkeit stattfindet, in so einem intersubjektiven Raum. Und diese Abstimmung zu finden, diese Regulierung zwischen einem anderen und mir, ist die Kunst, die man auch erlernen muss, wenn man Therapeut wird. Es muss viel aufgeholt werden, es muss wieder nochmal eine Welt geschaffen werden, an die der Patient, ein kranker Mensch, mit der er sich verknüpfen kann, mit der er diese Stimmigkeit spüren kann. Das ist nicht selbstverständlich und das ist nicht bei allen Menschen gegeben. Und schließlich dieser Begriff der Festlegung, das ist auch nochmal sowas, wo man sagen kann, ja, es hat stattgefunden. Ich weiß, wohin ich gehöre, die Sprache gehört zu mir, das Umfeld, die Musik gehört zu mir und auch das ist wiederum integrierend oder ich-bildend. Ich habe unten noch ein Zitat hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen dieses Buch gelesen haben. Ein wunderschönes Buch, Rosendorf Quartett von Nathan Schacham. Da geht es eigentlich um die Ich-Findung durch Musik von vertriebenen jüdischen Musikern Palästina im Jahr 1938. Und es ist wunderbar beschrieben, wie diese vier Musiker zueinander finden, nur über die Musik. Und Schacham sagt, ein Zitat aus diesem Buch ist eben, Musik ist die Heimat der Heimatlosen, denn auch durch Musik und in Musik kann man diese Kohärenz finden, diese Stimmigkeit finden. Und schließlich, ja, das Paradoxe an der ganzen Sache, mit dem wir auch fertig werden müssen, unser ganzes Leben lang. Das sind auch die Entwicklungspsychologen oder auch Psychoanalytiker, die immer wieder darauf hinweisen, dass es ja gar nicht so einfach ist, sich zu entwickeln und Wurzeln zu schlagen, denn wir sind hin und her gerissen zwischen unterschiedlichen Tendenzen oder Polaritäten oder Wünschen und Bedürfnissen. Und diese unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse sind auf der einen Seite natürlich der Wunsch nach Wohlbefinden, Geborgenheit, aber gleichzeitig die Lust und die Neugier auf Neues und Veränderung. Ja, also ich muss mich ablösen können von dem Alten und dem Gewohnten, um neue Erfahrungen zu machen. Aber mich vom Alten abzulösen, ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Wir neigen dazu, beim Alten zu bleiben, weil wir vielleicht Angst haben vor dem Neuen. Der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einer Kultur, meine Identitätswahrung ist so wichtig. Aber gleichzeitig brauche ich auch meine eigene Identität. Ich als Person bin ein Subjekt. Und wenn ich auch meiner Familie ähnlich bin, bin ich doch ein Individuum. Und in diesem Spannungsfeld zwischen ich gehöre dazu, aber ich bin doch etwas Eigenes, scheitern auch sehr viele Menschen. Man gerät in Abhängigkeitsstrukturen, weil man sich nicht traut, zu dem Eigenen zu stehen, weil man Angst hat vor der Autonomie, weil man eigentlich die Meinung der Eltern vertreten möchte, und obwohl man eine eigene Meinung hat. Aber man traut sich nicht, man hat Angst aus irgendeinem Grund. Ist die Angst etwas, was uns sehr hindert und zur Erstarrung vor allen Dingen auch führt, weil der Begriff vorhin schon gefallen war. Und auch der Wunsch nach Nähe versus dem Bedürfnis nach Distanz. Keiner kann die ganze Zeit in Verbindung oder in symbiotischer Verbindung bleiben. Auch das ist eine Erstarrung und eine Abhängigkeitsstruktur. Wir müssen auch immer wieder auf Distanz gehen. Wir müssen immer wieder einen Abstand nehmen können, um uns gesund entwickeln zu können und um wirklich Wurzeln schlagen zu können als Individuen. Und ja, das sind dann Themen, die schon wieder in die Therapie hineinführen. Und wo sind meine Musiker? Da sind Sie. Sie werden Ihnen jetzt, wie gesagt, ja, Wurzeln aus anderen Ländern vorsingen, aber ich glaube auch ein deutsches Wiegenlied ist dabei, so dass wir nochmal nachempfinden können, was passiert mit uns oder was ist mit uns passiert, wir sind ja alle schon fortgeschritten im Alter, als wir besungen wurden. Wir kommen jetzt zu dem Teil der Ressourcen, das heißt, der Mensch ist gewachsen und hat sozusagen alles ganz gut überstanden und ist erwachsen und gerät in komplizierte Situationen oder Problemlagen. Aber er hat genügend Kraft, um sich selbst zu helfen. Ja, das nennen wir eben die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, weil wir vielleicht doch ja, eine glückliche oder eine gesunde Kindheit gehabt haben oder weil wir genug Stärkung haben. Man weiß ja heute auch nicht genau, wie viel ist Anlage und wie viel ist Gelerntes. Ich habe jetzt drei Beispiele mitgebracht. Erstmal ein Zitat von Herrn Altenmüller, den Sie wahrscheinlich, viele von Ihnen auch kennen. Er sagt, Musik ist kein Beiwerk des Menschen. Also es ist nicht so was Nebensächliches. Und Musik ist eben auch eine ganz wichtige Ressource oder hilft auch den Menschen aus schwierigen Situationen heraus. Ich habe das nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Also Musik ist eigentlich tatsächlich allgegenwärtig, nach dem, was wir eben vorher auch schon gesehen haben. Betrifft es unsere körperliche Situation, sagen wir mal, Musik beeinflusst uns auf verschiedenen Ebenen, Herz, Kreislauf, Pulsarten, Muskulatur, Motorik, auch hormonelle Regulierungen können durch Musik sozusagen finden statt. Ich habe das so ein Beispiel mir überlegt, wenn alle drei Körper, Geist und Seele vereint sind und sind ja auch voneinander abhängig, dann würde das bedeuten, wenn ich zum Beispiel merke, ich höre eine Musik und mein Herzschlag nimmt zu oder beschleunigt sich, dann kommt vielleicht in meinem Kopf, in meinem Gedanken eine Erinnerung. Das Gedächtnis wird angeregt. Warum macht diese Musik mich jetzt nervös oder warum bin ich so aufgeregt bei der Musik? Es kommt die Erinnerung zunächst mal als Bild und dann möglicherweise kommt auch die Erklärung, ach ja, das war ja eine Situation, wo es mir besonders gut oder besonders schlecht ging. Also ich kann dann sozusagen anhand eines Musikstückes diese Einheit noch einmal spüren zwischen Körper, Geist und Seele. Wenn ich mit meinen Patienten arbeite, dann fordere ich sie auch auf, wenn wir mal ein Musikstück anhören zum Beispiel, sage ich, versuchen Sie einfach zu spüren, tut sich etwas in Ihrem Körper oder haben Sie bestimmte Gedanken, wenn Sie das Musikstück hören oder kommen bestimmte Gefühle auf. Es ist ja nicht so, dass alles gleichzeitig auftritt, aber wir können dann schlussfolgern von dem einen zum anderen. Ja, und zum Beispiel jetzt auch schon mal vorgreifend vor die Therapie, wenn ich einen Patienten habe mit einer psychosomatischen Störung, der vor allen Dingen immer nur seinen Körper spürt, aber keine Erklärung dafür hat, für seine Kopfschmerzen, dann wäre die Therapie ganz wichtig, Geist und Seele sozusagen ranzuholen und zu verstehen, warum muss der Kopf immer dann schmerzen, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Menschen sehe oder wenn sich immer jemand von mir verabschiedet. Ja, dass man dann den Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele erfasst, und das geht eben erstaunlicherweise und wunderbar auch über Musik und Klang. Eine chilenische Kollegin, Mimi Marinovic, hat auch ein interessantes Buch geschrieben über die psychischen Funktionen von Musik, und ich habe jetzt nur einige aufgezählt, weil die ich für besonders wichtig halte. Sie sagt, Musik oder Kunst überhaupt, sagt sie, nicht nur die Musik, die Kunst im Allgemeinen, vertieft das Erleben, das emotionale Erleben, und weckt kreatives Potenzial. Es fördert die emotionale Kommunikation mit sich selber, also der innere Dialog wird gefördert. Ich mache mir Gedanken sozusagen mit mir selber, ich konfrontiere mich mit mir selber, aber auch die emotionale Kommunikation zu anderen nimmt zu. Musik schafft Struktur und Ordnung in Zeit und Raum, das ist ganz klar. Ein Musikstück hat einen Anfang, einen Höhepunkt, eine Mitte und ein Ende, das haben wir jetzt mehrfach wahrgenommen. Auch Lautstärke, Dynamik schafft eine Struktur und ordnet uns in Zeit und Raum. Das hatten wir dann schon gesagt, Musik vermittelt Identität und Zugehörigkeitsgefühl zu Kulturen, zu Gruppen, zu Subgruppen, Peer Groups und so weiter, das kennen Sie auch alle. Wichtig auch, Musik geht über Normales hinaus. Mit Musik kann man sozusagen ins Jenseits gehen. Man kann träumen, man kann Fantasie haben, zensierte oder unzensierte Fantasien haben, ohne handeln zu müssen. Es spielt sich etwas im Geiste oder in der Seele ab, das durch Musik angeregt werden kann. Aber auch eben dieses Besondere bedeutet, dass wir transzendentale Gefühle haben können oder auch Spiritualität ganz eng mit Musik und musikalischer Erfahrung verknüpft ist. Es geht dann sehr nahe, die Musik, und man versetzt sich vielleicht in eine Situation, wo man sagt, man ist gar nicht mehr hier auf dieser Erde, sondern man schwingt sozusagen in anderen Sphären. Und Musik ermöglicht symbolhaftes Erleben und Sublimation, das heißt, ich kann als ob Situationen mit Musik herstellen. Ja? Ein Rhythmus ist so schnell, als würde ich rennen. Ja? Und dieses als ob Gefühl, diese Sublimation ist ganz wichtig, gerade bei Menschen mit Behinderungen. Ja, sie können vielleicht nicht laufen, Kinder im Rollstuhl, sie können nicht laufen, sie können nicht springen, aber sie können sublimieren, sie können mit einem Musikinstrument, mit einem Rhythmus dieses Gefühl des Springens, des Laufens, des sich schnell Fortbewegens durch die Dynamik in der Musik erreichen und können dadurch auch sehr glückliche Momente erleben, ohne sich tatsächlich vom Platz weg bewegen zu können. Ja, aber innerlich und auch durch das Spiel von Instrumenten und das Hören von Klängen ist sowas möglich. Und schließlich und letztlich sagt Mimi Marinovic, das ist auch sehr wichtig, dass Musik uns sozusagen ästhetische Wahrnehmung oder unsere ästhetischen Bedürfnisse erfüllt und dass wir sozusagen auch etwas erleben können, was Schönheit betrifft, nicht die allgemeine Schönheit, sondern etwas, was für uns persönlich schön ist. Ja, dass sozusagen unsere Wahrnehmung auch differenzierter werden kann, wenn wir auf ein Bild schauen, wenn wir ein Musikstück anhören. All das meint sie mit ästhetischer Wahrnehmung oder ästhetischen Bedürfnissen. Und auch die emotionale Abfuhr, das erleben wir dann auch in der Therapie sehr häufig, dass tatsächlich erstmal sozusagen etwas wie Katharsis stattfindet. Bei Menschen, die sehr stark unter Druck stehen und die einfach keine Möglichkeit haben, über das, was sie betrifft, zu sprechen, dann ist es oftmals tatsächlich so, dass in der Musiktherapie dann diese Menschen erstmal über ein Instrument, eine Melodie oder vor allen Dingen auch über ein Rhythmusinstrument erst einmal loslassen können und ja, kathartisch sozusagen tätig werden können, was danach natürlich sprachlich oder verbal nochmal aufgearbeitet wird. Aber Musik bietet diese Möglichkeit zur Katharsis. Unser Gesundheitsprinzip, sagen wir mal im Westen, unser westliches oder modernes Gesundheitsprinzip spricht von biopsychosozialem Gleichgewicht. Ich habe das Spirituelle hinzugefügt, weil es in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der Mensch ist eigentlich dann gesund oder hat dann ein gutes Gefühl von sich selber, von Stimmigkeit, wenn Körper, Geist und Seele und auch der spirituelle Aspekte gut integriert sind. Ja, wenn also sozusagen nichts ausgeklammert wird. Wenn einer nur auf seinen Körper fixiert ist und dabei gar keine Gefühle mehr hat, ist es eine Ausgrenzung. Ja, Ausgrenzung von Gefühlen. Und das gibt auf die Dauer ein ungutes Gefühl. Eher führt das in eine Krankheit, in eine Erstarrung, in eine fehlende Entwicklung. Und wir sprechen ja heute von Entwicklungsmöglichkeiten. Also dieses Gleichgewicht kann auch durch Musik wiederhergestellt werden. Und das erste Beispiel, was jetzt, glaube ich, kommt, ist ein sehr heftiges Beispiel. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt da nicht so gleich überfordere. Und zwar ist es eine Situation, die ich erlebt habe in Südamerika, in Chile, in einer deutschen Sekte. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen die Colonia Dignidad, ob Sie die kennen. Okay, ich hatte die Gelegenheit, dort 3 Jahre lang, 4 Jahre lang mit den Menschen der Sekte, mit den Opfern zu arbeiten und habe dann eben mich auch damit beschäftigt, was war denn da mit der Musik? Die war ja so wichtig für diese Menschen. Und habe Interviews angefertigt und habe erfahren, dass diese Menschen Musik machen mussten. Also sie mussten jeder ein Instrument spielen, die Mädchen vor allen Dingen Saiteninstrumente, die Jungs Blasinstrumente oder in einem Chor singen. Und dass diese Musik aber auch missbraucht wurde. Also dieser Leiter, der Herr Schäfer, hatte auch immer wieder Fallen eingebaut, sodass jeder sich beschämt fühlt und schlecht fühlte. Nichtsdestotrotz trug die Musik aber dazu bei, dass die Menschen, wenn sie für sich alleine spielten und übten, doch so eine Art Stimmigkeit mit sich selbst noch erleben konnten, so einen kleinen Rest an Selbstbestimmung. Und das fand ich sehr interessant, wie Sie das erzählt haben. Wenn Sie alleine mit der Geige übten, 1 Stunde am Tag, kam dieser Zustand sozusagen der Integration. Körper, Geist und Seele stimmten miteinander überein. Der Rest des Tages war alles nur, ja, es war alles nur Verfolgung und Strafe. Aber es gab diesen kleinen Restmoment in Verbundenheit mit der Musik, der wahrscheinlich die Menschen auch gerettet hat, seelisch, viele von ihnen seelisch gerettet hat. Und ich habe jetzt ein Beispiel von einer DVD, die selber aufgenommen wurde. Und ich zeige Ihnen einfach nur mal diese Menschen, wie sie musiziert haben im Orchester mit einem Orchesterleiter, der aus Deutschland kam. Der Anspruch an diese Sekte, wir sind alle gleich, keiner von uns ist ein Individuum und alle mussten ja gehorchen. Und das sehen Sie jetzt in dem Orchesterbild sehr schön. Aber das widerspricht ein bisschen dem, was ich eben dann in den persönlichen Interviews erfahren habe. Was zu sehen ist, ist diese Gleichförmigkeit. Und also eigentlich Ausdruckslosigkeit im Gesicht, wo man das Gefühl hat, es ist einfach getrennt, der Körper ist getrennt von der Seele und vom Geist. Man spürt keine Verbindung, obwohl die Musik sehr schön klingt, ist aber so der Ausdruck oder die Erstarrung, von der wir sprachen, ganz klar wahrzunehmen, wenn man die Gesichter anguckt oder die Menschen anguckt. Einfach ein Beispiel dafür, wie Musik eben zum Erhalt einer Restidentität beigetragen hat. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Es geht um eine Person, die leider auch nicht mehr unter uns ist, die dann auch verstorben ist, kurz nachdem ich ihn interviewt habe. Ein amerikanischer Blues- und Rocksänger, der jahrelang, jahrzehntelang CDs und Musik aufgenommen hat mit einer Band in Amerika, kam dann nach Deutschland und erkrankte schwer an einem Hirntumor. Und ich habe ihn, glaube ich, 4 Monate vor seinem Tod besucht und habe ihn einfach auch diese Fragen gestellt. Er wollte das auch gerne, dieses Interview. Welche Bedeutung Musik denn jetzt für ihn hat und wie er mit Musik jetzt umgeht, nachdem er auf der Bühne gestanden hatte und diese Gruppe hatte und das alles jetzt nicht mehr möglich ist. Er war auch körperlich sehr erschwächt. Und er hat mir dann CDs gezeigt oder auch geschenkt. Von seiner Rockmusik musste er weg, weil auch vom Gewicht her, er konnte die Gitarren gar nicht mehr tragen und halten und hatte sich dann in seinem Zimmer so eingerichtet und hat begonnen, sich mit klassischer Musik zu beschäftigen, vor allen Dingen mit Bach, mit Telemann, Pergolesi und hat dann tatsächlich alleine für sich in dieser Musik auch einen Trost gefunden und hat sehr viele CDs auch nochmal selber aufgenommen bei sich zu Hause, um auch für seinen Sohn, der noch in Amerika war, sozusagen ein Vermächtnis ihm zu hinterlassen und auch um unter den Menschen zu bleiben mit dieser neuen Musik, die er dann geschaffen hat. Und da habe ich jetzt das Musikbeispiel vorher und nachher sozusagen. So fully incomplete, fire dances at my feet, and then your twisted rhymes began. I'll burn inside and won't. Thank you. Also Sie sehen die Verwandlung sozusagen von dem Rock und mit der Stimme auch. Er konnte dann auch nicht mehr singen, er hat auch die Kraft zum Singen nicht mehr gehabt und hat deshalb die Wahl mit diesen klassischen Stücken oder barocken Stücken vor allen Dingen gehabt. Und das war für ihn sehr zufriedenstellend und sehr beglückend, um mit dieser Situation fertig zu werden. Das letzte Beispiel zu dem Thema Ressource ist eine Dame und eine Frau, die jetzt auch nicht mehr unter uns ist, die auch verstorben ist und die aus Peking, eine Pianistin, die auch in den 90er Jahren nach Berlin gekommen ist, dann hier aber sehr schwer erkrankt ist an einer Psychose. Sie hat eine Schizophrenie bekommen und konnte dann auch dem Klavierstudium überhaupt nicht mehr nachgehen und ging von der einer Psychiatrie in die nächste und stand unter sehr vielen Medikamenten und hatte einen Partner. Und als sie sich von diesem Partner getrennt hat oder er sich von ihr getrennt hat, im Jahr 2005, begann sie zu komponieren. Und diese Kompositionen waren eigentlich gedacht als Geschenk für die Eltern, die immer dachten, sie müsste doch Komponistin werden und nicht Pianistin. Und sie hat die Kompositionen eigentlich in Angedenken an die Eltern geschrieben. Und auch diese Dame ist dann ganz schwer an einem Tumor erkrankt und dann auch verstorben. Aber die Komposition hat jetzt nichts mit dieser Tumorerkrankung, sondern ist vorher komponiert worden, ist eher Ausdruck dieser Bewältigung der Angst, diese Mischung zwischen der psychotischen Angst, aber auch dieser Trennungsangst. Und dieses Stück heißt Liebesfrühlingsrauschen und wurde 2009 komponiert. Und sie hatte diese Stücke alle nur aufgeschrieben und niemals gehört. Und sie hat dann die Möglichkeit gefunden, mit einer anderen Person, also dieser ehemalige Partner, kann man dazu sagen, er hat ihr den Gefallen getan, diese ganzen Partituren von verschiedenen Stücken digital einzuspeisen mit einem Programm in den Computer. Und ich bin dann eingeladen worden und wir haben diese Stücke, 2, 3 Stücke, zum ersten Mal gemeinsam gehört, was für sie wahnsinnig beglückend war. Sie wollte einfach mit sich musikalisch mitteilen. Sie wollten, dass andere Menschen ihre Musik hören. Und das war bis zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen, weil sie nur aufgeschrieben hat, die Komposition, und natürlich kein Orchester gefunden hat, was diese Komposition spielte. Und ich glaube, dieser Moment für sie war ein sehr großer Glücksmoment, als wir zu dritt saßen und zum ersten Mal ihre Komposition hören konnten. Es ist eine digitale Aufnahme, es ist keine Orchestermusik, und Sie hören aber an den Dissonanzen oder an den melodischen und rhythmischen Tonführungen, ich denke, wie viel Angst da auch wirklich drin ist, obwohl man sich wundert, auch, es sind auch viele Harmonien zu hören, aber es ist eine ganz merkwürdige Musik. Sie haben wahrscheinlich auch das merkwürdig gefühlt. Man weiß nicht, ob man lachen oder ob man heulen soll. Es ist eine merkwürdige Stimmung, die durch die Musik verbreitet wird. Für die Betroffene war es ein ganz großes Glücksgefühl, egal wie die Musik klang. Es kam jetzt nicht mehr darauf an, was das genau für Musik war, sondern dass jemand mit ihr die Musik gemeinsam gehört hatte und sie diese Musik sozusagen zeigen konnte. Wir hören jetzt auch Musik von Ulrike Sowotniuk, singt und sozusagen a cappella ein paar Stücke auch von einem sehr kranken, schizophrenen Menschen, von Scelsi, einem italienischen Komponisten, der sozusagen sich auch durch die Musik seine Integrität oder seine, vielleicht seine Achse gefunden hat, indem er um Klänge herum gewundene Töne improvisiert hat und das nachts aufgeschrieben hat. Und wir werden uns nochmal auf diese Klänge einlassen, die auch sehr speziell sind und die auch vielleicht keinen ästhetischen Anspruch an die Menschheit haben. Also es kommt darauf an, dass der Mensch sozusagen in dem Thema Ressourcen mit dieser Musik zufrieden ist und zu sich selber findet. Das ist jetzt so die Aussage, denke ich mir. Nach diesen eindrücklichen auch Fähigkeiten der Selbstbehandlung und Selbstfindung oder Integration, kommen wir jetzt noch zu dem Teil, sagen wir mal, der missglückten Selbstbehandlung. Ich habe das mal so aufgeschrieben, Therapiebedarf. Therapie heißt ja eigentlich nur helfen, Hilfe aufsuchen, wenn Selbstbehandlung und Selbstregulierung, wie wir sie in den drei Beispielen gesehen haben, nicht mehr oder überhaupt nicht möglich sind. Wenn innere und äußere Konflikte das Leben bestimmen, auch psychosomatische Beschwerden wiederholt auftreten. Das heißt, wenn der Mensch leidet oder auch andere zum Leiden mitbewegt oder bringt. Und wenn statt Entwicklung Wiederholung und Stagnation das Leben bestimmen. Und das spürt man natürlich nur an sich selber. Es gibt natürlich auch Situationen, wo andere sagen, dir geht es doch sehr schlecht, aber solange der Mensch es selber nicht spürt, dass es ihm schlecht geht und er nicht die Hilfe aufsucht, wird er stagnieren. Und wir bekommen natürlich die Menschen dann zu sehen, die sich das eingestanden haben und die gesagt haben, ich kann nicht mehr alleine weiter, ich brauche Hilfe. Und dann gehen sie zum Therapeuten und manche eben dann auch zum Musiktherapeuten. Wenn sie in eine psychosomatische Klinik gehen, dann sind dort Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten, Ergotherapeuten, Gestalttherapeuten, neben Psychotherapeuten. Und wir alle zusammen sind eben ein Team und versuchen diesen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zu helfen. Und die Musiktherapie ist ein Medium, wo gehandelt wird, wo gespielt wird, wo gemeinsam etwas gestaltet wird. Das ist so unsere große Karte, dass man selber spielt, selber ein Instrument auswählt und immer sofort wieder ein Feedback von sich selber bekommt. Wie geht es mir? Was mache ich heute? Wieso wähle ich dieses Instrument aus? Also unglückliche Menschen, beziehungsgestörte Menschen oder Menschen mit einem gestörten Ich-Weltgefühl kommen zu uns. Und der allerwichtigste Punkt ist bei uns dann eben nicht mehr das Erreichen einer schönen Musik. Unser Ziel ist nicht die Musik als solche, das ist der große Unterschied zur Pädagogik, sondern wir benutzen die Musik als Mittel zur Selbstfindung oder Anbahnung einer Heilung oder Anbahnung einer Besserung des Gesamtzustandes. Und das, wie gesagt, ich hatte das vorher erwähnt, wir gehen davon aus, dass man das wirklich nur zu zweit finden kann. Wenn es einem wirklich schlecht geht, braucht man den anderen, der einem eine neue Perspektive, einen Perspektivenwechsel anbietet oder der sich auch als stützende Person anbietet. Das ist jetzt das Königin Elisabeth Herzberge Krankenhaus in Herzberge. Da habe ich 5 Jahre lang auch gearbeitet mit depressiven, angstgestörten und psychotischen Patienten. Zurzeit bin ich in der DRK-Kliniken Wiegmann-Klinik in der Psychosomatik tätig. Da haben wir noch nicht so einen schönen Musiktherapieraum. Sie sehen, es sind ganz viele unterschiedliche Instrumente. Das hat seinen Sinn. Man versucht, das anzubieten, die Instrumente als Projektionsfläche, als Symbole anzubieten. Jemand sucht ein Instrument aus, von dem er sich angezogen fühlt oder wo er meint, da könnte er jetzt was erleben oder erfahren, was für ihn wichtig ist. Es ist so, Decker Vogt hat ein Buch geschrieben, es heißt Musik als Spiegel der Seele. Es ist ein bisschen so. Musik oder Instrumente sind Spiegel der Seele und man kann sich wiederfinden in diesem Spiegel. Die musiktherapeutische oder therapeutische Beziehung besteht vor allen Dingen darin, dass der Therapeut viel Verständnis aufbringt, viel Respekt aufbringt, den Patienten immer wertschätzt, ihn auch in seiner Unzufriedenheit oder in seinem Nörgeln, in seinem Leiden nicht ablehnt, sondern erstmal annimmt, zuhört, empathisch mit ihm arbeitet. Ganz wichtig ist, dass wir unsere Authentizität bewahren als Therapeuten, nicht hochnäsig oder nicht allwissend rüberkommen, sondern so, wie wir sind, authentisch und ehrlich, zugewandt sind, unseren Patienten wirklich interessiert sind. All das spürt man, wenn man krank ist, ob einer einem wirklich zugewandt ist und wirklich zuhört oder das nur aus Professionalität tut. Diese Resonanzfähigkeit, ganz wichtig, dass wir Therapeuten fähig sind, in Resonanz zu gehen mit den kranken Seelen sozusagen. Musiktherapeutische Wirkfaktoren, damit möchte ich Sie jetzt auch nicht überfordern, aber es gibt bestimmte Untersuchungen, wo man eben festgestellt hat, was macht denn die Musiktherapie aus? Warum wirkt sie? Was ist daran anders im Gegensatz zur Psychotherapie zum Beispiel? Und dieser gemeinsame Spielraum, das ist ziemlich einmalig, das findet auch so in der Kunsttherapie oder Ergotherapie nicht statt, dass man mit dem Patienten gemeinsam spielt und improvisiert. Das heißt, man kann wirklich direkt in Resonanz gehen, direkt in diesen Affekt, von dem ich früher gesprochen habe, als ich über die Säugling-Mutter-Beziehung und Bindung gesprochen habe. Man kommt so ganz nahe dem Patienten und man kann aber auch die Nähe wieder regulieren, indem man zum Beispiel den Rhythmus ändert oder die Melodie ändert. Man kann musikalisch Nähe und Distanz herstellen. Und es ist ein Setting, eine Situation, die nicht alltäglich ist. Insofern bietet sie sich auch tatsächlich an als therapeutisches Medium. Denn Man könnte ja sagen, geh doch zu deinem Freund und geh den besuchen, geh einen Kaffee trinken, dann wird es dir auch besser gehen. Aber das ist es nicht. Das reicht dann eben nicht mehr, das Kaffee trinken und sprechen, sondern wir brauchen einen Raum, in dem sich die Psyche ganz anders entfalten kann. Und das ist eben umso leichter, je unalltäglicher der Raum gestaltet ist. Man geht einmal in der Woche zu diesem Therapeuten hin und geht in einen Raum, den man sonst eben nicht hat. Das ist eben nicht das Café an der Ecke, sondern es ist der Musiktherapieraum. Mit einer besonderen Atmosphäre, mit einer besonderen Bereitschaft und so weiter. Das gemeinsame Musizieren ermöglicht dann eben unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten. Also wir können multisensorisch wahrnehmen, das heißt gleichzeitig sehen, hören, fühlen, wenn wir ein Instrument behandeln. Wir behandeln ein Instrument, es ist ja ein Objekt, wir können fest zuschlagen, wir können leicht zuschlagen, wir können ein Glissandi machen, wir können Staccato spielen, wir können auf einem Ton spielen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ein Instrument zu behandeln, dass man immer wieder überrascht ist, wie unterschiedlich Menschen das nun auch tun. Das emotionale Wahrnehmen, ich kann mich selber hören, ich kann den Therapeuten hören, in dem Fall einer Gruppentherapie, ich kann die anderen Mitglieder hören, wie die spielen. Ich erlebe immer etwas und das, was ich erlebe, berührt etwas in mir und das bewegt mich. Und das, was mich bewegt, kann ich danach sogar noch aussprechen. Ich kann darüber sprechen mit der Gruppe und mit dem Therapeuten. Es ist eine ganzheitliche Behandlung auch, die wir anstreben. Dieses dynamische Narrative, Erzählende, habe ich Ihnen schon gesagt, dass es ganz wichtig ist. Es gibt einen Anfang, eine Mitte, ein Ende, einen Höhepunkt, einen Ausklang. Es gibt Patienten, die können nichts zum Ausklingen bringen, die hören ganz plötzlich auf. Und ich denke mir, wieso hört er jetzt auf zu spielen? Das ist doch gar nicht logisch, da ist gar keine Logik dahinter. Aber für ihn ist es ganz logisch. Er muss einfach aufhören, weil er das so kennt. Er kennt nur abgehackte Enden. Jemand geht zur Tür raus und schlägt die Tür zu. So kennt er es und nicht anders. Ja, es gibt kein Gespräch, kein trostvolles Wort, sondern es ist einfach Schluss, aus, Punkt oder eine Ohrfeige. Ne? Und manche Menschen spielen auf dem Instrument wie mit Ohrfeigen. Es spiegelt sich wirklich die Erfahrung eines Menschen in der Art und Weise, wie er ein Musikinstrument oder eine Musik gestaltet. Vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, die selbstwirksame Mitgestaltung. Die Selbstwirksamkeit heißt ja, dass wir selber die Kontrolle haben über das, was wir tun und dass wir dadurch auch bestätigt werden und wissen, was brauchen wir, was möchten wir. Wir lernen, uns abzugrenzen in der Musiktherapie, einen Rhythmus aufzunehmen oder auch nicht aufzunehmen von der Gruppe, wenn er uns gefällt, und etwas zu verändern. Und das Gespür zu haben, ich habe etwas verändert und die Gruppe macht jetzt das, was ich gerne möchte, ist eine ganz wertvolle und für viele Menschen eine ganz neue Erfahrung. Ja, sich nicht immer anzupassen, zu unterwerfen, sondern auch selber mal zu sagen, jetzt geht's mal in die Richtung, die ich gerne möchte. Und das auf spielerische Art und Weise. Das ist immer wieder dieses, es passiert nichts, es geht nichts kaputt und man wird nicht bestraft und es wird nicht zensiert, sondern man darf sich ausprobieren und darf sich neu erleben und man darf sich sozusagen neu finden oder einfädeln. Ja, man fädelt sich wieder neu ein und bekommt dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Ich-Weltgefühl. Es wird wieder stimmiger. Ja, ich bin bei mir, ich komme immer mehr zu mir. Das merke ich in der Therapie. Ich habe Ihnen Beispiele mitgebracht, drei Beispiele. Wir werden eins hören. Es geht darum, um eine Gruppentherapie. Mit diesen Gruppen in der Wiegmann-Klinik achte ich darauf, dass sozusagen bestimmte Grundbedürfnisse, dass ich die sozusagen bieten kann in der Musiktherapie. Es gibt einen berühmten Psychotherapeuten, Herrn Klaus Grawe, auch schon verstorben leider, gesagt hat, Patienten kommen zu uns, wenn mindestens drei dieser vier Grundbedürfnisse überhaupt nicht mehr erfüllt werden oder nie erfüllt wurden. Das heißt, es sind wirklich Menschen, die sehr viel gelitten haben oder die vieles gar nicht erlebt haben, was selbstverständlich gewesen wäre, wenn alles gut gegangen wäre. Zum Beispiel das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Sie wurden immer fremdbestimmt, so wie meine Sektenopfer zum Beispiel. Es wurde immer gesagt, wo es lang gehen sollte und sie haben nie selber die Kontrolle gehabt. Oder die Bindung, die war zu eng oder sie war zu lose. Entweder sind sie erstickt worden von einer sehr haltenden Mutter oder sie sind abgelegt worden und haben gar keine Bindung erleben können und so weiter. Also es gibt diese vier Grundbedürfnisse, die geschädigt sind. Und soll ich für die Menschen das Instrument aussuchen? Soll ich da was anbieten? Oder soll ich sagen, sucht mal eure Instrumente lieber selber aus? Oder soll ich sagen, folgt meinem Rhythmus? Oder sage ich, suchen Sie mal einen Rhythmus aus und bestimmen Sie selber? Also es gibt viele Spielregeln in der Musiktherapie, die wir anwenden, unsere sogenannten Interventionen, die ein Ziel vor Augen haben, was mit der Seele des Menschen zu tun haben. Es sind keine musikalischen Ziele. Wir benutzen die Musik, um seelische, psychische Ziele sozusagen zu erreichen. Und das Beispiel, was ich Ihnen jetzt vorspielen werde zum Abschluss, ist von einer Gruppe, einer Psychotherapiegruppe, die schon etwas fortgeschritten war. Das war die 7. Sitzung und die Gruppe selber hatte beschlossen, wir müssen doch das mit dem Ende mal etwas besser hinkriegen. Also sie hatten immer gespielt und die Gruppe fiel auseinander und sie konnten kein gemeinsames Ende gestalten. Und dann hat die Gruppe in einer selbstwirksamen Haltung sozusagen das Ruder übernommen und haben gesagt, okay, heute wollen wir, dass die Gruppe so zusammenkommt, dass sie am Ende einen gemeinsamen Schluss finden. Und so haben sie dann diese Musik auch genannt, einen gemeinsamen Schluss finden. Und ich hoffe, wir hören jetzt ein bisschen von dem. Die Musik ging insgesamt 9 Minuten, es ist aber auch zusammengepresst. Insofern gibt es so Kondensierungen musikalisch, aber sie hören trotzdem, wie eine Musiktherapiesitzung mit einer Gruppe mit improvisierter Musik ablaufen kann, wie so etwas klingt. Ja, unter dem Vorsatz, wir möchten etwas Gemeinsames gestalten und beenden. Man konnte es nachvollziehen, wie die Gruppe sich selber gestaltet hat, wie es eben auch dieses Crescendo gab. Es ist, wie gesagt, komprimiert gewesen, aber sie haben sich gefunden. Es geht wirklich um dieses Verbindung finden, sich verbinden, miteinander kommunizieren. Es geht nicht um ästhetische, musikalische Aspekte, obwohl diese Gruppe jetzt auch den gemeinsamen Rhythmus gefunden hatte und dann diesen Ausklang gefunden hatte. Und die Gruppe war sehr zufrieden dann damit. Also auch dieses Lustprinzip war gewährleistet. Und wir hören jetzt noch einen letzten Gesang von Ulrike Wodniuk und Maxim Scharaif. Gut, wir freuen uns sehr, dass Sie so lange uns zugehört haben und wir hoffen auch, dass Sie ganz viel mitnehmen und dass Sie auch durch die Musik Beispiel und durch die Musik auch Körper, Geist und Seele wahrscheinlich bei Ihnen heute sehr bewegt wurde. Auch durch die Worte, auch durch die Patienten und durch die Menschen, die ich versucht habe, Ihnen hier mit reinzubringen. Ich hoffe auch, wie ich von Anfang an gesagt habe, dass jetzt das Thema mit der Musiktherapie doch nochmal verdeutlicht wurde, wo Musiktherapie ansetzt und wo es einfach darum geht, sich auch zu vergnügen oder einen schönen Tag zu haben. Aber es geht eben auch darum, in schwierigen Situationen die Musik sozusagen für den Menschen zu gewinnen und den Menschen für die Musik zu gewinnen, damit es ihm dann auch wieder besser geht und zu dieser Integration oder der Entwicklung, ich würde sagen zur Entwicklung beizutragen.
Die Professorin und Musiktherapeutin Susanne Bauer erzählte uns unter dem Thema Musik und Mensch, Wurzeln, Ressourcen, Therapie, Heilen mit Musik über ihre Erfahrungen in Chile wie in Berlin. Bauer sprach am 2. September 2015 auf der Sommeruni, einem Projekt der Berliner Sommerakademie und der Universität der Künste. Einige der eingespielten Musiken, die ihr hören konntet, wurden vorgetragen von der Sängerin Ulrike Sowotniok und dem Musiker Maxim Schagejew.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.